Virtualisierungstrack beim Linux-Tag 2011 haben wir nochmal einen Vortrag über KVM. Nachdem diese Technologie ja schon in fast jedem Vortrag zumindest immer an der Seite erwähnt wurde, aber Michael Rode wird uns jetzt nochmal einen Vortrag geben, der die ganze Technologie hinter KVM aus der Anwender- und Systemadministratoren-Sicht näher betrachtet und nicht nur am Rande erwähnt.
Genau. Ja, Meister. Ja, dann danke ich, dass da noch ein paar gekommen sind um diese Uhrzeit. Die erste Korrektur kann ich schon gleich vornehmen. Das ist nicht Michel, auch nicht Michael, sondern Michel. Aber hey, es ist kein Problem. Selbst Kollegen kriegen es nicht hin, also ist es nicht ganz so schlimm. Ja, genau. Ja, dann würde ich erstmal kurz uns vorstellen überhaupt. Wir als Firma, bei der Brille. Ja, wer sind wir überhaupt? Wir sind die B1 Systems GmbH. Wir sind ein Open-Source-Dienstleister, machen so Support, Consulting, Entwicklung, so Kernel-Debugging. Und wo der Kunde Probleme hat, da versuchen wir ihm zu helfen. Und das eigentlich auch ganz recht erfolgreich. Wer bin ich? Ja, mein Name ist Michel Rode, ich arbeite seit 3 Jahren bei der Firma, habe mich so spezialisiert auf Virtualisierung und Hochverfügbarkeit. Und ja, heute soll es um Virtualisierung mit KVM gehen. Was ist überhaupt KVM? KVM wurde ursprünglich von Quamdranet entwickelt, wurde 2006 das erste Mal released. Erst 2008 wurde es durch Red Hat aufgekauft und kam dadurch auch erst in den Kernel. Lizenztechnisch GPL, LGPL, das hängt damit zusammen, dass das die User Space Tools und die Kernel-Module unterschiedliche Lizenzmodelle haben. Seit 2010 betreiben wir den Build.dot für die beiden Projekte. Sprich, wenn die ein Problem haben beim Bauen ihrer Binaries, dann hagelt das bei denen auf der Mailingliste irgendwelche Fehlermeldungen. Egal. Was brauchen wir überhaupt, um KVM zu nutzen? Wir brauchen irgendeine Hardware-Virtualisierungstechnik, hat man schon bestimmt gehört, gibt es von Intel und AMD. Von Intel es ist das VTD und von AMD das AMD-V. Des Weiteren wäre es möglich, KVM auf der System Z von IBM zu betreiben, PowerPC oder Italium-CPUs. Genau, zwei Bestandteile von KVM sind zum einen die Kernel-Module, beziehungsweise es sind zwei Kernel-Module. Das eine stellt die Grundfunktionalitäten bereit und das zweite ist immer das Intel, das KVM-Intel oder KVM-AMD-Modul, was dann jeweils für die Plattform die entsprechenden Extras bereitstellt. Des Weiteren brauchen wir für die Virtualisierung ein gepatchtes QEMU, was die Hardware- und IO-Operation macht. KVM macht lediglich die Funktionalität für die CPUs bereit, um das einfacher auszudrücken. Des Weiteren ist es möglich, Paravirtualisierung zu betreiben. KVM ist ja eigentlich eine Vollvirtualisierung. Wir können aber teilweise paravirtualisieren. Sprich, wir können den Storage-Treiber paravirtualisieren, den Netzwerktreiber paravirtualisieren. Und haben dadurch auch eigentlich immer eine bessere Performance, als wenn wir das nativ machen mit irgendwelchen emulierten Sachen, Netzwerk E1000 oder sowas. Was sind die Features von KVM? Ja, prinzipiell kann man dazu sagen, alles, was ein aktueller Kernel kann. Jetzt zum Beispiel das LIO, das neue Framework für das iSCSI oder im letzten Kernel verbesserte X4 Performance. Des Weiteren unterstützt das KSM, also dass ich, wenn ich mehrere virtuelle Maschinen habe, alle Windows zum Beispiel, dass ich da gewisse Speicherseiten zusammenfassen kann. Des Weiteren ist es möglich, PCI-Pass-Through zu machen mit DMAR-Remapping, also es geht, setzt aber spezielle Chipsätze voraus. Also zum Beispiel ein i7 von Intel oder sowas, die können das in der Regel schon. Erkenne ich daran, dass ich so bestimmte Zeilen im Bootlog finde. Und wer es genauer wissen will, kann nachher gerne noch mal kurz vorbeikommen, dann zeige ich das auch noch mal, wie die Zeilen aussehen sollen. Das weitere, Nested Virtualization, heißt, ich kann eine KVM in einer KVM virtualisieren. Ist nicht überall möglich. Und je nachdem, was die Entwickler noch so reintun an Funktionen. Ich hatte gerade schon gesagt, dass wir ein gepatchtes QEMU-KVM brauchen. Und QEMU selber hat ja selber noch so ein paar nette Features, zum Beispiel Snapshots. Da gibt es zwei Arten von. Das eine ist, dass ich im laufenden Betrieb sagen kann, ich möchte jetzt Bestand XYZ speichern und kann den mir als Datei irgendwo hinschreiben. Beinhaltet CPU-Flex und Memory. Den kann ich nachher wieder irgendwo laden, wenn ich es gerade brauche. Also wenn ich jetzt irgendwie am Entwickeln bin von irgendwas, speichere ich die VM weg, lade sie danach wieder neu. Das zweite ist, ich kann QEMU-KVM einen Parameter mit angeben, minus Snapshot nennt sich der. Dabei wären sämtliche Änderungen, die QEMU eigentlich oder KVM machen würde, an dem Disk-Image in eine temporäre Datei geschrieben. Die liegt in der Regel unter slash temp. Findet man nicht so leicht, weil sie eigentlich angelegt wird mit einem Deleted Flag, heißt ein LS zeigt sie auf ohne weiteres nicht an. Des Weiteren unterstützt es VDE. VDE, um es nur kurz anzureißen, ist ein virtueller Switch. Damit kann ich zum Beispiel zwischen zwei virtuellen Maschinen eine Warnstrecke simulieren mit 1 Mbit oder weniger, je nachdem, wie ich Lust habe. Und die Live-Migration von unmodifizierten Gästen. Also Windows oder OS X, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich wäre. Ja, funktioniert es auch? Ja, okay, gut. Ja, da. Ah, okay, dann also Live-Migration, also Migration ohne das Live davor, wäre halt, ich fahre die Maschine und pausiere die Maschine, ziehe alle Daten um und fahre sie auf dem neuen Host wieder hoch. Also ich habe zwei Virtualisierungshosts sozusagen, beide idealerweise mit einem Shared Storage, also ein SAN, DRBD, iSCSI, NFS, was auch immer. Kann dann sagen, ich habe jetzt Maschine A, hat XYZ als Gast und das möchte ich jetzt in mein Ausweichrechenzentrum in München fahren oder sowas. Dann kann ich das entsprechend anstarten und das Ganze live heißt, dass ich ohne Unterbrechung schaffe. Muss man mal schauen, wie die Latenzen dabei aussehen, aber prinzipiell geht es. Also das funktioniert fehlerfrei, man kann das fröhlich, fleißig die ganze Zeit hin und her migrieren. Passt es so? Alles klar. Ja, was ist supported? Linux, Windows, Solaris, das übliche, die üblichen Verdächtigen. OS X bestimmt auch irgendwann mal vernünftig. Man weiß es nicht. Gut. Genau, QEMU-KVM selber. Das ist ja eigentlich nur ein Binary. Und in den Anfängen hat man halt dieses Binary einfach aufgerufen mit seinen ganzen Parametern, HDA, HDC, FDA, Netzwerk, wie auch immer. Macht prinzipiell heute gar keiner mehr. Alle, die es tagtäglich benutzen, wie auch immer, die nutzen was anderes. Kommen wir gleich noch drauf. Wer es heute noch benutzt, sind entweder Entwickler oder Leute, die Probleme haben und das debuggen wollen. Zum Beispiel kann man damit ganz einfach einen PXE-Boot testen. Eine QEMU, KVM, Network, zack, fertig, kann ich meinen PXE-Boot testen. Oder ich kann mir, wie es letztens zum Beispiel das Problem hatte, ich brauchte einen USB-Stick mit FreeDOS. Versucht's mal. QEMU, KVM, zack, HDA. Die HDA wird dann der USB-Stick. FDA ist das Image vom FreeDOS. Kurz starten, rüber kopieren. Ich habe meinen bootbaren USB-Stick, wenn man so Firmware-Update machen muss oder sowas. So, und was wir nämlich, oder was eigentlich heute mehr genutzt wird, ist das sogenannte libvirt. Ist eine, wie es da schon steht, universelle Management-Schnittstelle, kann relativ viele Virtualisierungstechniken verwalten. Ist komplett geschrieben in C, genau, unterstützt. KVM, Xen, LXC, VMware ESX, VirtualBox, eine ganze Reihe weiter. Wer da Background-Informationen haben möchte, einfach mal auf die Webseite schauen. Die ist, finde ich, hat eine der besten Dokumentationen, die ich so irgendwo mal gesehen habe. Clients gibt es dafür für alle drei. Teilweise sind es dann aber irgendwelche Java-Sachen. Muss man mal schauen, aber es funktioniert. Ich kann auf allen dreien meinen KVM-Host dann entsprechend verwalten. Genau, Verwaltung wird dann entweder über eine grafische Oberfläche gemacht oder über diejenigen, die es mögen, über eine CLI, also eine Bash, was auch immer. Bei der CLI ist es halt die Virsh und bei dem grafischen Oberfläche ist es der Virt Manager. Versuche ich nachher gleich nochmal kurz drauf einzugehen. Dadurch, dass wir das, das ist eigentlich, finde ich, ist eigentlich nur unter Linux möglich. Wir können Remote-Verwaltung machen, das heißt, wir können irgendwo eine SSH hinmachen, haben uns ein CLI, fertig. Ist klar, genauso gut können wir aber auch dem Virt-Manager sagen, er soll sich über ein TCP-Board oder über SSH auf den Host verbinden und ich kann auch meine virtuellen Maschinen dabei verwalten. Libvirt stellt auch oder hat die Funktion, C-Groups zu nutzen. Das heißt, ich kann meine virtuellen Maschinen relativ krass einschränken, was Memory-Verbrauch oder CPU-Verbrauch angeht. Dazu gibt es am Samstag noch einen Vortrag von 16 bis 17 Uhr, wer darüber auch ein bisschen was zu wissen möchte. Konfiguriert wird das Ganze über XML-Files. Also der Storage sind XML-Files, Guests sind XML-Files, prinzipiell sind im Hintergrund alles XML-Files. So, wie komme ich nun an so eine XML-File? Ich will den eigentlich nicht immer aus dem Kopf schreiben. Ab einem gewissen Level kann man es wahrscheinlich, aber dann siegt irgendwann die Faulheit. Da gibt es, wie gesagt, den Virt-Manager. Das ist eine grafische Schnittstelle. Wir können es auch mal versuchen. Genau. So. Maus. So. Sehr gut, falsches Fenster. Das wird wohl so nichts. Schade. Also es gibt, wie gesagt, so einen Virt-Manager. Da hat man halt konfiguriert man seine Hosts, sieht seine vorhandenen Hosts, kann sie konfigurieren, man sieht die Auslastung von den Hosts, Memory-Verbrauch und so weiter und so fort, kann neue Festplatten konfigurieren und so weiter und so fort. Die zweite Variante ist, wenn ich das Ganze skripten will oder sowas, nämlich die Virsh, ist eine CLI, habe ich die eigentlich sogar noch mehr Möglichkeiten momentan als mit dem Virt-Manager, kann genauso gut meine Guests starten, kann eine XML-Files anlegen, beziehungsweise da ist das Problem sogar, dass ich keine XML-Files direkt generieren kann, sondern dazu baue ich den sogenannten Virt-Install. Das ist ein Skript bzw. ein Tool, wo ich meine Parameter angebe, wie RAM, Memory und so weiter und so fort, Festplatten-Image. Und der generiert mir dann meinen XML-File, startet auch automatisch den Installer. Ja, schade eigentlich, dass das nicht funktioniert. So, jetzt habe ich nun meine ganzen XML-Files und habe meine ganzen Domains laufen, alles schön und gut. Jetzt möchte ich das Ganze gerne auch produktiv nehmen, indem ich so alte Bleche migriere und die auf eine Hardware schiebe. Da gibt es ein paar Punkte, die man beachten sollte. Beim Storage, Netzwerk und Hochverfügbarkeit sind ja so Sachen, da hapert es gerne mal und dann kommt ein Kunde an und sagt, meine VM ist langsam, ja, was läuft denn da drin? Ja, SAP-Datenbank. Blöd, das ist immer langsam, weil je nachdem, wie groß das System ist, macht es halt I.O. und sowas gehört nicht virtualisiert, das zum einen. Auf die drei Punkte will ich gleich nochmal nebenher eingehen. Kommen wir gleich wieder zu. Diese XML-Files, die sind recht mächtig. Ich kann da verschiedene Sachen definieren. Unter anderem, wie man sieht, kann ich sogar das CPU-Modell angeben. Und welche CPUs bzw. welche Konfigurationen ich auf meinem System zur Verfügung habe, zeigen die letzten drei Befehle. Die zeigen an, für was KVM da kompiliert wurde, was es unterstützt. Man kann auch Features von der CPU disablen, wie zum Beispiel jetzt hier habe ich gesagt, dass es das ASE-Feature von der CPU nicht mehr durchreichen soll. Und wenn ich das im Gestern nachschaue, dann ist es auch nicht da. Und das kann ich prinzipiell mit jedem Fleck machen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, dass es da eine Ausnahme gibt. Genau, des Weiteren kann ich noch so Features wie PAE, also 32-Bit, 4 GB Erweiterung oder Power Management kann ich disablen oder enablen. Was mir da zur Verfügung steht, zeigt mir der Wischbefehl. Es ist eine ganze Menge, was da kommt. Da ist im oberen Abschnitt so eine Host-Konfiguration, die ist eigentlich eher uninteressant, und danach kommen zwei Konfigurationen, die fangen mit Guest an. Das eine ist die 32-Bit-Konfiguration, die da möglich ist, und das andere ist die 64-Bit-Konfiguration, die da möglich ist. Und da steht relativ genau, was ich dem Guest angeben kann oder was ich ihm disablen kann. Genau. Wenn man nun anfängt mit KVM zu arbeiten und wechselt auf einmal die Distribution, kann das durchaus mal passieren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das beim SLES noch so ist, da war es aber mal so, wenn man die Maschine restartet hat, erwarte ich ja, dass die Maschine danach ein paar Sekunden später wieder oben ist. Nee, da konnte ich lange warten, weil das On Reboot war auf Destroy gestellt. Also das bestimmt, was passiert, wenn ich in der Maschine irgendwas auslöse. Power Off, ja, da wird die Maschine halt ausgeschaltet. Beim Reboot wird sie sinnigerweise auch neu gestartet. Und sehr interessant ist das On Crash. Dabei lege ich fest, was passiert, wenn die Maschine crasht. Interessant zum Debuggen zum Beispiel, wenn man irgendwelche Probleme hat, weil man kann nicht nur Restart und Destroy eingeben, man kann auch, wie man da sieht, Preserve eintippen. Das hat zur Folge, dass die Maschine angehalten wird, auch ausgeschaltet, aber die Ressourcen nicht freigegeben werden. Also ich könnte im Nachhinein nachschauen, wo hat die Maschine gecrasht, was hat sie gerade benutzt, was hat sie gemacht. Seit Version 8.4, glaube ich, sind auch noch weitere Optionen für On-Crash verfügbar, nämlich Core-Dump-Destroy und Core-Dump-Restart. Dabei wird, wenn die Maschine halt crasht, erstmal ein Core-Dump gezogen, und je nachdem, welche Option ich halt haben will, wird sie gestoppt oder gestartet. Da habe ich halt ein relativ kompaktes File, was ich nachher durch den Debugger laufen lassen kann und schauen kann, warum er denn überhaupt gecrasht ist. Genau. Der Storage-Teil. Einer der Stolperpunkte. Eigentlich kompakt. Mit Disk eingeleitet. Beim Type habe ich halt die Varianten. Entweder kann ich File, Block, ein Directory oder das Network angeben, und lediglich das Block-Device kann ich näher sagen, was es denn überhaupt sein soll. Ob es ein Floppy-Disk sein soll, in CD-ROM oder eine Disk, also eine Festplatte. Beim Network gibt es noch andere Optionen. Da kann ich auch noch sagen, wo er das File zum Beispiel findet im Netzwerk. Beim Driver, da gibt es eine Besonderheit zwischen Xen und KVM. Das muss man hier einfach mal erwähnen, weil beim Namen oder beim Name wird bei Xen werden die verschiedenen Varianten eingetragen und der Type ist immer gleich. Das ist zum Beispiel bei Xen immer Type AIO. Beim KVM ist es genau andersrum, da ist der Name immer gleich, steht immer auf QEMU, aber der Type ist dann unterschiedlich. Da kann ich zum Beispiel das RAW oder QKO2 Format auswählen. Danach gebe ich dann bloß an, wo mein Disk-Image liegen soll, was ich benutzen will. In dem Fall ist es jetzt eine LVM. Und der Bus gibt dann an, ob ich das ganz paravirtualisiert machen will. Da kann ich auch ganz normal IDE eintragen. Dann hätte ich halt keine Paravirtualisierung und das Ganze wäre etwas langsamer. eins noch, genau. Wenn ich zum Beispiel jetzt LVM-Datenträger oder generell RAW-Datenträger nehme, wäre es ratsam, den Cache auf None zu setzen. Bringt das Betriebssystem bloß oder das System generell bloß ins Schwanken. Ich brauche in der virtuellen Maschine nicht nochmal auf Datenträger cachen. Das macht nur Sinn bei irgendwelchen filebasierten Sachen. Okay. Dann darfst du nachher noch die Begründung liefern. Gut. Ja, passt. Netzwerk ist genauso simpel im Prinzip. Type Network. Hier wird die MAC-Adresse definiert. Ich kann beim Source Network, kann ich noch angeben, in welches Netzwerk ich das reinhaben will. Das virsh-net-list zeigt mir alle vorhandenen Netzwerke an, die der libvirt verwaltet. Ich kann neue anlegen mit neuen IP-Adressenbereichen, mit neuen Forwarding-Methoden, also routed, NAT, wie auch immer. Das gebe ich hier fest, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe DMZ, dann definiere ich das Netz halt so, dass es auf irgendeine Netzwerkkarte nachher zeigt und schubst das Ganze da rein. Beim Type, da ist es interessant, da kann ich auch mehrere Sachen auswählen. Wichtig ist, dass ich den ganzen Kram nicht den Standard nehme, weil der ist gefühlt 50 Mal langsamer, als wenn ich irgendwas anderes schon mal nehme. Aber virt.io bringt da zumindest aus den Erfahrungen her die meiste Performance. Das ist so krass sogar, dass wenn ich zum Beispiel auf einem gleichen Host bin und da eine virtuelle Maschine habe und von der virtuellen Maschine auf den Host zugreife, dass ich da so Performance-Raten von 500k kriege oder sowas. Mit virt.io sind dann schon mal etwas mehr möglich. Alles schon gesehen. Welche Modelle ich benutzen kann, das sagt mir KVM-Net, Nick Model, gleich Fragezeichen. Da sieht man dann, was je nachdem, auf welcher Distribution wir uns befinden, sind halt unterschiedliche freigeschaltet. In der Regel sind aber immer so eine E1000, PCNet und die virt.io da. Eins davon sollte man benutzen, wenn möglich, das virt.io. Okay, genau. Das kann ich mir nun fast klemmen, obwohl wir versuchen es mal. So. Sieht man da überhaupt nichts, ne? Blödsinn. Ah, super. So. Die Wisch zum Beispiel, die rufe ich einfach Wisch auf und werde erschlagen, wenn ich Help eintippe. Fangen wir mal von oben an. Die Wisch ist so, dass ich, wie gesagt, da muss ich halt immer XML-Files haben, um irgendwas zu machen und von alleine generiert die leider keine. Aber wie man sieht, ist es eine ganze Menge, was ich zur Verfügung habe an Kommandos. Starten würde ich zum Beispiel jetzt oder erstmal überhaupt anzeigen lassen, was ich für virtuelle Maschinen im System habe. Macht ein List und List zeigt per Default erstmal nur an die aktuell laufenden Maschinen. Wenn ich ein List --all eintippe, dann sehe ich alle definierten Maschinen und starten dann über Start. Das ist richtig. So, libvirt.io, die Virsh hält sich da sehr zurück, was irgendwelche Kommandos ausgibt. Dafür gibt es aber unter var-log libvirt, da finden sich sämtliche Logdateien, die Virsh generiert, unter anderem auch zum Debuggen die Startparameter, die in dem QEMU-Prozess übergeben werden. Um das Ganze jetzt wieder zu stoppen, das ist jetzt etwas unsauber, weil jetzt habe ich sie einfach gekillt und Windows mag das nicht, so habe ich gehört. Was haben wir noch? Weil ich gerade das Wort größer machen höre. Macht irgendwie auch Sinn, oder? Müssen wir doch so machen. So. Ach genau. Das List hatten wir ja nun schon. So eine XML-File. Kann ich mir mit dump XML, gefolgt von dem Domainnamen, einfach mal ausgeben lassen. Ist nützlich, um jetzt zum Beispiel die Konfigurationsfile zu sichern, weil ich kann auch Wirsch dump XML Domainname einfach so im Ganzen eintippen, dann schmeißt er mir das XML-File an den Kopf und fertig. Wenn ich jetzt irgendwie das exportieren will auf dem neuen System, die virtuelle Maschine hochfahren, ist das recht nützlich. Und jetzt sieht man das auch mal, was ich vorhin nämlich zeigen wollte, wie so ein XML-File nämlich aussieht. Hier oben sind diese Features, wo ich sagte, dass man die definieren kann, welche die virtuelle Maschine zur Verfügung hat, dieses Lifecycle-Management. Hier sind die Disks, hier ist zum Beispiel eine Disk definiert, hier unten das Netzwerk und hier unten noch weiter ist zum Beispiel mein Graphic Output definiert. Das ist jetzt zum Beispiel hier bei mir VNC und die Grafikkarte. Genau, und jetzt kann ich von hier aus auch direkt diese XML-File editieren. Na, wird nicht viel besser. Startet der normale Editor, der halt definiert ist, und wenn ich das abspeichere, dann hat libvirt die Konfiguration gesichert. Änderungen werden aber nicht sofort aktiv, sondern erst nach dem Neustart. So. Live-Migration ist hier gerade leider ein bisschen blöd. Läuft aber prinzipiell ganz einfach ab. Ich kann auf der Kommandozeile am einfachsten das machen, indem ich sage wirsch migrate minus live als Parameter, sage danach dann den Domainnamen, wie er heißen soll, und danach definiere ich das System. Wie hatte ja vorhin schon gesagt, dass man entweder das über einfach TCP oder SSH machen kann. So ist die URI dafür. Hier trage ich dann natürlich mein Zielsystem ein und dahinter ist /system. Und ganz wichtig ist dieses /system, weil ansonsten schlägt die Migration immer fehl und man sucht sich einen Wolf, weil das nicht explizit da drin steht, was er von einem möchte. Ja. HA. HA ist ja so ein Thema für sich eigentlich, aber deswegen ist es nochmal kurz anreißen. Libvirt bzw. KVM selber bringen keinen Cluster-Stack mit. Dazu muss man entweder einen Heartbeat nehmen oder einen Pacemaker. Die haben dafür wenigstens auch schon einen Resource Agent mit drin und darüber kann ich am einfachsten meine Konfiguration bauen. Beziehungsweise kann dann hochverfügbare Systeme bauen. Problem ist, dieses FT, Faulty Tolerant, das ist halt ein Verfahren, um, wenn ich zwei Systeme habe, auf System A läuft mein Guest und auf System B läuft mein Guest auch, aber pausiert. Der RAM wird die ganze Zeit übertragen und sobald der erste Host ausgefallen ist, würde im Prinzip diese virtuelle Maschine auf den zweiten automatisch gestartet werden. Das Problem daran ist, dass das Projekt Kemari noch nicht wirklich so weit ist. Es funktioniert zwar, aber von der Produktion würde ich die Finger nehmen. Weil wenn die Maschine unter Last steht, dann macht sie es nicht mehr. Nur noch, wenn sie idelt. Das funktioniert ganz gut sogar. Genau. Jeder, welcher, wer nicht Ubuntu nutzt, mag vielleicht auch schon mal festgestellt haben, dass wenn mein libvirt vernünftig läuft, den Logfile sagt er, ja, okay, funktioniert alles, und ich dann wirsch eintippe, zum Beispiel List oder irgendwas, dass er sagt, er findet den libvirt-Daemon nicht. Das kann ich entweder über mehrere Varianten machen. Das Einfachste ist, ich kann eine Umgebungsvariable definieren. Da schreibe ich dann drin rein, einfach wenn es auf dem lokalen System ist, QEMU, Doppelpunkt, dreimal slash System, denn das wertet die Wirsch und der Wirt-Manager beide aus Und schon springen sie zu dem richtigen System. Und dann auf einmal zeigt ein Wish-List auch das Richtige an und gibt keine Fehlermeldung mehr aus. Die andere Variante wäre es, in der Konfiguration vom libwirt die Authentifizierung auszuschalten. Wenn ich es privat nutze, gar kein Thema. Da stört mich das nicht, wenn mein System benutze in der Regel nur ich und es ist von keinem anderen verfügbar. Wenn das System natürlich jetzt im Netzwerk steht und von mehreren Leuten benutzt wird, dann möchte ich ja schon ein bisschen drauf gucken, wer da Zugriff drauf hat und so weiter und so fort. Da kann ich das noch mit einem Policy Kit dann entsprechend anpassen. Ja. Unter Arch zum Beispiel oder ich weiß nicht, wie die Konfiguration unter der Gentoo aussieht, aber da wird es wahrscheinlich nicht ähnlich sein. Unter Ubuntu ist es alles Standard, da muss man sich um sowas eigentlich nicht kümmern. Was jetzt hier nicht draufsteht ist, wer es aber verfolgen möchte, es gibt einen Blog, linux-kvm.com, nicht .org. .org wäre nämlich das Projekt KVM selber, aber das .com ist ein Blog, was sämtliche Änderungen oder Neuheiten, die so in dem Bereich KVM passieren, bloggen, also für Spice, libwirt, KVM selber. Sobald ein neues Release da drin rauskommt, steht es halt da. Ist in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen ruhiger geworden. Am Anfang war es sehr interessant und man hatte halt immer eine gute Quelle für alle Informationen. Ja, genau. Was kommt noch? Was ist geplant? Zum einen das Kemari, was hoffentlich mal so weit ist, dass es in der Produktion genutzt werden kann. Zum Zweiten, momentan ist es nicht möglich, den QEMU-Monitor zu benutzen. Das Problem dabei ist, dass der libwirt das selber benutzt. Und zwar fackeln die darüber ihre sämtlichen Kommandos ab. Wenn man mal in den Code reinschaut, dann sieht man, dass sie den kompletten Output von dem QEMU-Monitor parsen. Und sobald die Versionsnummer nämlich nicht mehr stimmt zum Beispiel, dann knallt es. Da wird momentan an einer Lösung gearbeitet, das Ganze nennt sich dann der QEMU-Monitor, dass man mit libwirt zusammen wieder den Monitor benutzen kann, weil darüber kriegt man ja halt auch noch ein paar andere Informationen. Zum Zweiten, Sheepdog ist ganz interessant, das ist, um uns kurz anzureißen, das Storage-System. Recht komplex, aber es funktioniert. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und ja, falls noch Fragen sind, immer los. Ich weiß nicht, die Mikros sind schon dafür da, oder? Ja, es ist nicht böse gemeint, aber sonst versteht es keiner. Nur zu.
Eine Frage, wie sieht es mit der Live-Migration aus über das Netzwerk, mit Netzwerkverbindung und wie sieht es aus mit den darunterliegenden Images? Müssen die schon auf dem Zielsystem verfügbar sein? Müssen dieselben Netzwerk- oder Netzwerkzugriff müssen ja auch irgendwie geshared werden? Wie läuft das ab?
Einfach ist natürlich, wenn auf beiden Systemen irgendwie so ein Shared Storage verfügbar ist, dann geht es deutlich schneller. Es geht wohl auch, habe ich aber selber leider noch nicht ausprobiert, dass man kein Shared Storage hat, dauert aber die Migration deutlich länger, weil er vorher erst das Festplatten-Image übertragen muss und danach kommen dann erst die Änderungen im RAM. Also prinzipiell geht beides, aber der Shared Storage ist eigentlich die beliebtere Variante. Wie bitte? Netzwerk. Irgendwie detaillierter, was da genau? Weil also prinzipiell reicht mir da eine 100 Mbit-Anbindung an beiden Systemen. Ach so, wie das beeinflusst wird. Ja, gut, wenn ich jetzt irgendwelche Spezialkonfigurationen habe, wie eine DMZ, wie vorhin, dann sollte die auf dem Zielsystem natürlich in der gleichen Konfiguration auch vorhanden sein. Wenn ich das ganz normale Netzwerk benutze, dann ist es gar kein Problem. Du nimmst halt das Netzwerk vom Zielsystem, schickt einen App-Request, dass die MAC-Adresse jetzt von diesem Port an der Switch erreichbar ist. dann sollte es funktionieren. Was ich jetzt auch noch nicht ausprobiert habe, ist natürlich, wenn ich jetzt mehrere Bridges auf beiden Systemen habe und dazu noch unterschiedliche Netzwerkkarten an Konfigurationen. Aber grundsätzlich sollte das gar kein Problem sein.
Gerade zu dem Thema Bridges, also ich habe mal versucht, zwei KVMs aufzusetzen und dass die sich dann über Netzwerk unterhalten. Mhm. Alles, was ich im Netz gefunden habe, ist, dass man erst auf dem Host eine Netzwerkbrücke, dass man praktisch ETH0 durch BR0 ersetzen muss.
Ja.
Und da habe ich jede Menge Probleme bei der Netzwerkkonfiguration bekommen, dann habe ich die Finger davon gelassen. Gibt es da irgendwie eine einfachere Möglichkeit, wirklich mehrere VMs miteinander reden zu lassen?
Bridges ist doch eigentlich schon das Einfachste. Es gibt noch eine Variante,
das. Ja, aber da muss ich auf dem Host irgendwie da.
Ja, also Network, auch wenn ich die Bridge, so wie Sie jetzt das beschrieben haben, hört sich fast danach an, dass ich eine Bridge erstelle auf dem Zielsystem, da meine ETH0 reinsetze, auf der Bridge dann den DHCP oder die IP-Adresse von dem Host wieder konfiguriere, sodass er ganz normal verfügbar ist. Und Litwirt oder die KVMs würden sich dann in diese Bridge reinhängen. Dann würden sie auch direkt Zugriff im LAN haben. Wir würden dann, wenn DHCP aktiviert ist, aus dem LAN auch eine IP-Adresse bekommen. Ist prinzipiell eigentlich recht simpel, muss ich sagen.
Also ich habe es so gemacht, wie es im Internet drin stand. Wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Jedenfalls
okay.
Kam denn der Admin an und meinte, da wäre eine Netzwerkschleife generiert und was weiß ich. Also es war ziemlich problematisch und deswegen ging das dann nicht, da weiter zu experimentieren. Deswegen frage ich nach einer einfacheren Möglichkeit.
Okay, müsste man sich mal anschauen. Ansonsten, okay. Ich laufe die ganze Woche hier noch rum. Stand oben, Halle 7, neben Thomas Krenn, das ist am einfachsten. Ich weiß die Standnummer nicht. Okay, habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, aber hier vorne kommt fast nichts an. Okay. Ey, ich übersetze, er hat es im Einsatz und es funktioniert, wenn das jetzt richtig war, ne? Ja, also irgendeine Konfiguration mit IP-Tape, ich glaube, jetzt musst du doch so ein Mikrofon nehmen.
Also man kann die Konfiguration auch machen, indem man den Haupthost, die Node 0 als Router verwendet und das über IP-Tables dann die Pakete Packet-Forwarding macht, funktioniert tadellos, hat noch den Vorteil, man kann Firewall-Rules definieren, kann sich da irgendwas machen
und ja. Also ein ganz normales NAT?
Ja. Ja, muss nicht NAT sein, also man kann es
okay, ja
einfach nur forwarden. NAT ist einfach nur noch ein zusätzlichen Punkt, den man machen kann,
okay.
Aber der ist nicht unbedingt notwendig.
Ja, okay.
Je nachdem, was man für eine Interconnection hat.
Ja.
Ich habe mal noch eine Frage zum Bridging.
Das ist jetzt aber schon Cheaten hier, ne? Einfach das Mikrofon von hier vorne nehmen, alle müssen aufstehen. Also ich bin dafür, du gehst auch dahin.
Dafür bin ich jetzt zu faul. Also, deswegen sitze ich ja extra hier.
Ja.
Also ich habe eine Frage nochmal zu dem Bridging. Und zwar, wenn ich mehrere Hosts habe und darauf sind jeweils mehrere virtuelle Maschinen über eine Bridge verbunden,
ja.
Kann ich diese Bridges auch miteinander verbinden, ohne sie in das physikalische LAN direkt reinzuhängen, sondern quasi...
Also du hast auf einem Host mehrere Bridges?
Und nein, ich habe auf jedem Host eine Bridge und will diese verbinden, auf Layer 2 sozusagen.
Netzwerk? Kabel? Switch? Also ich kann deiner Frage nicht ganz folgen. Ich habe jetzt gerade irgendwie im Kopf mehrere Hosts, alle separat und da stecke ich überall ein LAN-Kabel rein und dann habe ich die.
Die Idee vorhin war, dass man ETH0 quasi in die virtuelle Bridge mit reinhängt.
Ja.
und dann die virtuellen Maschinen quasi mit dem physischen, übers physische LAN erreichbar sind.
Genau.
Aber wenn man das nicht will, dass ETH 0 nicht mit in der Bridge hängt, sondern...
Ach so, dass du das ETH 0 wirklich noch separat hast.
Dass man nur diese beiden virtuellen Bridges verbindet.
Dann kannst du nur routen, so wie der Kollege da hinten das mit IP-Tables macht. Oder du routest halt wirklich, dass du auf den Routern, die nach draußen hin zeigen, nochmal ein... dass die wissen, was deine virtuelle Bridge ist und dein Host dann als Router konfigurierst dafür. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen.
Es gibt auch so ein paar virtuelle Switch-Implementierungen,
ja, das
die in der Lage sind, die Bridges auf zwei Rechnern über das Netz zu verbinden, ohne dass jetzt die Bridges selber extern sichtbar sind.
Ja, das
gibt's. Also das VDI, was glaube ich heute irgendwann schon mal erwähnt wurde, kann das, glaube ich.
Okay.
Und zu den Bridges im Allgemeinen, es ist so grundsätzlich kein Problem, das einzurichten. Das Problem dabei ist halt, dass jede Distribution ihre eigenen Netzwerk-Startup-Skripte hat. Und damit es halt am besten funktioniert, brauchst du halt die Methode, die genau für deine Distribution klappt, wie man dort in den Netzwerk-Skripten diese Bridge einträgt. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann funktioniert das auch problemlos. Und libvirt kriegt dann automatisch mit, da ist eine fertig konfigurierte Bridge. Und da kann man einfach die virtuellen Maschinen reinhängen und dann geht das.
Wenn man das grafisch auch noch auswählen will, oder wenn man den Wizard durchklickt, dann zeigt das LibWirt oder der Wirt-Manager einem auch an, welche Bridges da sind und welche er benutzen kann. Nicht alle auf einmal.
Ja. Wisst ihr das eigentlich, wie erkennt LibWirt, ob ein Host ob eine virtuelle Maschine abgestürzt ist oder noch läuft ordentlich?
Ja, also zum einen hast du ja deinen Prozess, der läuft, dein QEMU KVM, wird da einfach nur aufgerufen. Und zum zweiten müsste das ich weiß gar nicht direkt, ob er das jetzt direkt checkt, aber im Zweifelsfall, wenn der QEMU Monitor nichts mehr zurückbringt, ich glaube, dann wird er schon rummeckern.
Der QEMU Monitor ist ein Programm in der VM?
Ja, genau. Also das QEMU hat ja selber so ein, wenn man das startet, also ganz normal QEMU, KVM, zack, kann man das starten, dann sieht man seinen Host und durch Alt-F2, weißt du es gerade? Alt-F2 kommt man in den Monitor rein. Man kann dann da so Befehle ausführen, Status, CPU, da sieht man halt, was die virtuelle Maschine gerade macht, kann darüber auch zur Not eine Live-Migration machen oder eine Migration, kann sich starten, stoppen, Laufwerke hinzufügen. Deswegen, das ist genau dieser Monitor, den LibWirt benutzt, um selber die Guests zu managen dann.
Okay, vielen Dank.
Okay. Ja, da ist jemand schneller gewesen.
Gibt es in LibWirt für KVM eine Möglichkeit, um die virtuelle Maschine zu stoppen und den Zustand zu speichern, zum Beispiel bei einem Reboot des Wirt-Hosts? Ich habe nur gefunden, dass man den Zustand in einer Datei speichern kann, aber ist das auch in die Distributionen integriert?
Ja, genau so funktioniert, dass der Zustand in einer Datei gespeichert wird. Und danach muss die Datei nach dem Reboot wieder geladen werden.
Ja, und müsste man das manuell irgendwie skripten oder ist es in den Distributionen vielleicht...
Ach so, nach dem Starten oder beim Stoppen. Nee, ich glaube, das muss wirklich manuell gemacht werden, ansonsten sind sie weg. Fedora macht's? Ah, okay. Sind das die Startskripte von Fedora?
Ich weiß nicht, ob die noch sind, aber das ist von Fedora.
Okay, also im Zweifelsfall, wo ist es da? Fedora einfach mal anschauen. Das kann ja dann nicht so schwer sein, das zu adaptieren irgendwo anders hin. Ja, nee, also den Prozess ist klar, dass es über die Virsch läuft, aber die Frage war ja beim Starten und Stoppen.
Ich habe jetzt noch eine Frage, wenn ich jetzt mit LibWirt so Ressourcenmanagement machen will, also gucken will, ob auf meinem Host überhaupt noch genügend freier Speicher ist, um eine weitere Maschine zu starten. Dann gibt es bei libvirt sowas wie vir-node-get-free-memory. Da kommt dann aber zurück, der Hypervisor, also ich benutze jetzt KVM, unterstützt das nicht. Das ist mir jetzt etwas unklar, welcher Hypervisor unterstützt es denn nicht, wenn nicht KVM?
Xen,
ah ja.
Also libvirt ist ja nicht nur für KVM, es nutzt
ja. Ja, aber das ist ja im Prinzip ja gar nicht, das hängt ja gar nicht also mit dem Hypervisor zusammen. Das ist ja eigentlich eine Information über den Host. Das verstehe ich nicht so ganz.
Ja, ich habe es mir gar nicht, muss ich mir mal anschauen, was er da wirklich macht. Mhm. Ansonsten einfach mal nachher nochmal vor, oder morgen zum Zweifelsfall nochmal kurz, okay. Dann schauen wir uns das mal an, ja.
Nur noch eine. Wie gut wird denn bei KVM der Host von den vor den virtuellen Maschinen geschützt? Also ich habe bei Xen schon hingekriegt, dass der Hypervisor halt den Bach runtergeht, weil der virtuelle Maschine geloopt hat und sehr viel Last erzeugt hat. Und dann gingen alle anderen auch nicht mehr. Und dann
das schaffst du mit KVM genauso.
Okay, danke.
Da gibt es das Zauberwort, das kriegst du dann nur noch mit C-Groups eingefangen. Dass du den libvirt, also das, beziehungsweise der macht es ja schon selber, aber wenn du den halt beschränkst, das geht. Dass du den darüber dann, zumindest was Ressourcen angeht, da begrenzen kannst. Mhm. Und das funktioniert.
Ja, eine Frage bezüglich der MAC-Adressen in den Konfigurationen. Ja. Wie stelle ich sicher, dass in einem Cluster eine MAC-Adresse, insbesondere zum Beispiel nach dem Klonen, nicht zweimal vorkommt? Welche Tools, welche Möglichkeiten gibt es da?
Das ist ja. Also zum einen, ich habe es noch nie ausprobiert, zwei MAC-Adressen zu vergeben. Ich weiß gar nicht, ob der libvirt vielleicht sogar gleich rummeckert. Aber ansonsten hat das prinzipiell mal nichts mit libvirt zu tun. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Und müsste ich jetzt auch erstmal überlegen, wie man es am cleversten anstellt. Damit man, aber im Cluster, da hast du ja den Cluster-Stack, der die virtuellen Maschinen verwaltet. Und da hast du ja in der Regel wirklich nur immer hoffentlich einer am Laufen. Ansonsten gibt es ja eher andere Probleme noch. Ja, ist jetzt. Ja.
Ich habe noch eine Frage, was Performance anbelangt, um den Kollegen da noch ein bisschen zu ergänzen, beziehungsweise eine weitere Frage in der Richtung zu stellen. Performance in einer virtuellen Maschine, IO-Performance in einer virtuellen Maschine ist üblicherweise, was ich festgestellt habe, nicht sehr berauschend, jetzt bezogen auf KVM. Gibt es da noch andere Tuning-Möglichkeiten, außer virt.io zu verwenden?
Ja.
Und wenn ja, welche? Also wenn die Frage vorher behandelt wurde, ich war ganz am Anfang vom Vortrag nicht da, wenn dann Entschuldigung, aber
okay, nee, das da,
wenn nicht, dann ist ja, das eine Frage.
Also ja, gibt es noch andere Varianten, aber das fängt schon ganz grundlegend an, wie du partitionierst, ob du gleich von vorne vom Sektor 0 an partitionierst oder solche Sachen. Performance-technisch, sobald du RAW benutzt, Caching ausschaltest und virt.io benutzt, also wenn du da nicht vernünftig Performance hast, dann ist irgendwas faul. Also, das ist zu breit gefächert, das Thema, um da jetzt eine konkrete Antwort drauf zu geben, wie man es verändern kann. Weil wenn ich eine Oracle-Datenbank virtualisiere oder generell eine Datenbank virtualisiere, dann muss ich halt auch schauen, dass die eine Loon aus dem SAN direkt kriegt, dass da keine LVM mehr drauf liegt und so weiter und so fort. Also Performance geht.
Ja, also als einer von den Leuten, die eigentlich einen Großteil der QMU und damit KVM Block.io Arbeit macht und auch viel im darunterliegenden Kernel, schlagen wir eigentlich alles, was es gibt in Benchmarks und zwar in Größenordnungen, die massivst sind. Also Xen ist typischerweise 30-40% langsamer und Native ist in ziemlicher Reichweite. Also desto größer die einzelnen I.O. sind, desto besser ist es natürlich, weil der Overhead dann besser amortisiert wird. Sprich, wenn ich jetzt irgendwelche ganz fiesen OLTP-Workloads habe, die ganze Zeit 4K Random Writes machen, dann sieht man den Overhead deutlich mehr, als wenn man jetzt einen Filmstream zum Beispiel, um mal die Extrembeispiele rauszuholen. Und was der Michel erwähnt hat, ist ganz wichtig, das Setup. Und was da nicht hilft, ist, dass libvirt bis vor kurzem, wenn nicht sogar bis heute, vollkommen hirnrissige Defaults hatte. Also, und zwar insbesondere für KVM. Für Xen war es auch schon nicht optimal, aber für KVM und QMU war es ganz besonders schlimm. Und ich weiß jetzt nicht, welches Setup wir da haben. Also ganz wichtig ist eins, keine sparse Files benutzen für die Images, immer Block Devices oder Pre-Allocated Files. Das macht auf jeden Fall einen Riesenunterschied aus. Wie gesagt, Caching Mode, da habe ich vorhin auch schon mal reingerufen, und zwar ODirect ist außer für ganz, ganz spezielle, also Cache equals None, was dann den ODirect Flag des Linux Kernels benutzt, ist ganz wichtig. Damit vermeidet man einerseits ein Doppelcaching, sprich, dass wir Speicher doppelt verbrauchen und zwei miteinander konkurrierende Caching-Algorithmen haben. Und zum anderen ganz wichtig, vermeidet es eine weitere Kopie. Also wenn wir nicht Cache equals None benutzen, müssen wir auf jeden Fall noch einmal die Daten rumkopieren. Mit dem ODirect können wir im besten Fall wirklich einen direkten DMA machen, was ziemlich wichtig ist. Das andere ist, jegliche Image-Formate, sprich QCow ganz beliebt, sind der Performance nie zuträglich, auch wenn es inzwischen besser geworden ist als noch vor einiger Zeit. Und generell recht wichtig, Vir.io ist viel, viel schneller als ein IDE-Treiber. Und wie gesagt, die Tunables muss man schon beachten und dann ist die Performance wirklich im Vergleich zu allen anderen Solutions und die anderen kommerziellen Mitbewerber dürfen wir leider nicht namentlich erwähnen, weil die das alles in ihren Regeln haben. Also die darf man eigentlich nicht benchmarken, aber die sind ähnlich langsam wie Xen in den meisten Fällen. Und wer das nicht glaubt, kann, sollte sich einfach mal die Spec-Wirt-Nummern anschauen. Da sind die ersten 3 bis 4 Einträge alle KVM. Da kommt ein bisschen VMware dazwischen und der Rest ist so schlecht, dass sie nicht mehr getraut haben, ihre Resultate zu verwenden. Gute Frage. Also,
was war das für eine Frage?
Wo stehen diese Tuning-Informationen?
Touché.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das alles dokumentiert ist. Ich sage es jedem, der auf der Mailinglist fragt, und ich mache es für meine Kunden. Und alles, woran ich mitarbeite, macht die Defaults auch als Management. Inzwischen sogar libvirt. Und ich wüsste nicht, wo man es noch dokumentieren soll, aber wenn jemand irgendwo FAQs schreiben will, einfach mal auf der KVM oder QMU-Liste melden und wir helfen gern mit, da irgendwas zu formulieren.
Gut. Ich glaube, damit sind dann alle entlassen für den heutigen Tag.